Willkommen bei Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Vanni, mir ist übrigens aufgefallen, dass wir irgendwann mal angekündigt haben, unsere E-Mails, die wir an eine Therapiepraxis geschickt haben, vorzulesen. Ja, und haben wir das gemacht?
Nein, aber passt ja super zur heutigen Folge, oder?
Ja, wir haben uns letzte Woche ein bisschen gesträubt, diese Folge zu veröffentlichen, weil wir ja schon gesagt haben, okay, ist ein bisschen wieder faktenreich, richtig trocken vielleicht auch.
Nein, wir machen es schon cool. Wir versuchen das schon gut rüberzubringen mit allen Informationen, die nötig sind und die wir herausgefunden haben, natürlich.
Ich hoffe es.
Und ich glaube, es fängt ganz spannend an, dass du vielleicht mal deine E-Mail vorlesen könntest, die du, als du einen Therapieplatz gesucht hast, verschickt hast.
Ja, und tatsächlich ist das aber meine zweite E-Mail für meine zweite Therapie.
Ja, stimmt.
Weil ich glaube, die erste war wirklich ein Kontaktformular und deswegen finde ich es nicht mehr. Ich glaube sogar, kurz im Thailand-Urlaub eines Abends wach da gelegen und gedacht, vielleicht schreibe ich der Therapeutin nochmal und frage, ob sie mir diese E-Mail mal zuschicken kann. Aber ich habe es wieder vergessen.
Also gut, das heißt, man muss jetzt im Hinterkopf haben, dass du da schon etwas vorangeschritten warst mit deiner Therapieerfahrung.
Ja.
Weil wenn ich jetzt gleich meine vorlese, weiß ich nämlich nicht.
Mhm.
Okay.
Okay, genau. Das heißt, ich hatte schon mal eine Therapie gemacht und habe dann eine andere Art von Therapie machen wollen. Und tatsächlich kommst auch du in meiner E-Mail vor.
Wow, okay, let's go.
So, liebe Frau so und so, ihre ehemalige Patientin Vanessa Lofritsch hat sie mir wärmstens empfohlen und deshalb melde ich mich bei Ihnen. Seit Ende 2016 habe ich mit Panikattacken zu kämpfen und habe damals eine tiefenpsychologische Therapie bis Anfang 2019 gemacht. Vieles meiner sogenannten Probleme, geil, dass ich so genannt. Haben mit meiner Familie, insbesondere mit meiner Mutter zu tun. Mama, bitte hör dir diese Folge nicht an. Temporär habe ich meine Panikattacken in den Griff bekommen. Allerdings habe ich im letzten Sommer 2021 gemerkt, dass ich immer öfter wieder dazu neige und hypochondrische Züge dazu kamen. Ich habe einiges aus der Vergangenheit aufzuarbeiten und merke, dass das nicht ganz mit der tiefen psychologischen Therapie geklappt hat. Ich habe bisher nur Gutes über die Verhaltenspsychologie erfahren und möchte diese gerne bei Ihnen, wenn möglich, angehen. Derzeit verändert sich einiges in meinem Leben. In Klammern, mein Partner und ich sind von Mainz nach Worfelden-Büttelborn gezogen. Und obwohl das für die Lebensqualität und uns ein richtiger Schritt war, setzt mir der Stress sehr zu und ich durchlebe für mich in den letzten 4 Tagen eine persönliche Qual. Ich möchte endlich in der Lage sein, mit solchen Dingen umzugehen, ohne erstmal ausgenockt zu sein. Generell mute ich mir viel zu viel zu, das ist mir bewusst. Aber ich weiß, dass ich einfach noch einiges aufarbeiten muss und hoffe, dass Sie noch freie Plätze zur Verfügung haben. Über einen Ersttermin würde ich mich sehr freuen. Herzliche Grüße.
Ja, krass. Hast ja richtig ausgeholt.
Aber alter Verwalter, schon ein richtiger Roman.
Richtig gejournalt hast du mit ihr.
Ja.
Spaß. Aber nee, voll gut. Da ist ja schon, also man merkt ja schon, dass du auf jeden Fall erkannt hast, so, dass es an den Umständen gerade liegt, an den sich verändernden. Finde ich schon mal cool. Und dass du das auch schon gut so benennen konntest, ne?
Aber ich finde es halt wieder so bezeichnend, man handelt erst, wenn es einem dreckig geht.
Ja, das auf jeden Fall. Habe ich auch. Und ich muss auch über meine lachen.
Ja, hau mal raus. Jetzt bin ich hier nochmal gespannt.
Okay, also das war ja so, dass ich noch keine Therapie gemacht hatte und noch überhaupt keine Ahnung hatte, dass andere Menschen auch eine machen.
Mhm. Vielleicht hast du ja auch sogenannte Probleme.
Ja, ich glaube, ich habe auf jeden Fall ein bisschen beschönigt die Situation. Also nicht mit Absicht, sondern wirklich so, mir selber was einzureden.
Aber ich muss auch sagen, es ist auch schwer, die Sachen aufs Papier zu bringen. Weil du schreibst es ja dann schwarz auf weiß. Das ist schon nochmal sich dem sehr bewusst werden.
Ich muss auch sagen, dass ich mich erinnere, dass es sehr, sehr schwierig war für mich überhaupt, weil es auch sehr schamgebunden oder mit Scham verbunden war, diese E-Mail überhaupt zu schreiben oder auch irgendwo anzurufen.
Falls ihr darüber noch nichts gehört habt, hört gerne in unsere, ich glaube, zweite Folge rein.
Genau, zweite, dritte, erste, zweite und dritte. Also, ich habe geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe Ihre Website im Internet gesehen und würde sehr gerne einen Termin bei Ihnen bekommen und hoffe, dass Sie mir helfen können.
Das hört sich ein bisschen an, auch wie so ein erster Satz im Lebenslauf, bis auf, ich hoffe, dass Sie mir helfen können. So, ich habe Ihre Website im Internet gesehen.
Ja, so.
Das war immer mein Standard.
Und ich bin sehr interessiert. Ja. Nee, aber dieses, ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Ja. Ich glaube, ich hatte ja auch gesagt, dass ich glaubte, dass Sie mir nicht helfen können. Mhm. Deswegen habe ich das nochmal dazu gesagt. Okay. Ich habe seit circa 3 Monaten bestimmte Gedanken, die sich mir aufzwängen und mir Angstzustände bereiten, beziehungsweise bereitet haben. Dicke Lüge auf jeden Fall. Naja, okay. Ich kann mittlerweile etwas besser damit umgehen, auch Lüge.
So gar nicht damit umgehen.
Würde es aber trotzdem gerne aufarbeiten, um den Grund zu kennen und die Gedanken auch irgendwann endgültig loszuwerden. Über einen Termin für ein Erstgespräch würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße und vielen Dank für Ihre Antwort.
Krass, ist auf jeden Fall kurz und knapp.
Das war's, ja. Und das wirklich alles, weil das war dieses, mir geht's schon besser und so weiter. Das war aufgrund des Vermeidungsverhaltens. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man tun sollte.
Ja, sondern du solltest das eigentlich verarbeiten.
Genau, und das habe ich erst danach gelernt. Aber finde ich jetzt witzig, das zu lesen, das ist tatsächlich genau, das war am 3.1.2019.
Krass.
Ja, 2019 habe ich die dann angefangen. Irgendwann, kurze Zeit später, das hat nicht so lange gedauert. Genau. Und ich habe ja eine Verhaltenstherapie gemacht und du ja auch. Plus tiefenpsychologische Therapie. Und genau darum geht es nämlich heute in unserer Folge. Wir würden euch nämlich gerne ein paar Therapiearten vorstellen. So gut wie möglich und so verständlich wie möglich, auch wenn wir selber natürlich nicht alle davon gemacht haben.
Ja, und auch nicht alle kennen oder auch jetzt in der Recherche natürlich Informationen aufarbeiten konnten. Aber auch hier trotzdem nochmal der Hinweis, bitte informiert euch da auch nochmal wirklich an betreffenden Stellen, wenn ihr sagt, ihr möchtet sowas in Anspruch nehmen. Ne, also wir können hier nicht für die, ja, also die komplette Gewähr über die Informationen übernehmen.
Genau, und je nach natürlich Diagnose etc. werden dann verschiedene angewendet. Und das ist hier einfach nur so eine Art Richtlinie für eben gewisse Problemstellungen.
Ja, und wir haben ja auch gesagt, das könnte ein bisschen trockener sein, ne, weil es auch wirklich Therapiearten gibt, die erstmal auch komplett für uns theoretisch sind, ne, weil wir da auch nicht direkt jemanden kennen, der das vielleicht auch schon gemacht hat oder da eigene Erfahrungswerte mit einbringen können. Aber wir werden die Therapien im Wechsel auch so ein bisschen vorstellen. Vielleicht fallen mir ja irgendwelche interessanten Dinge bei deinen auf die du mir dann vorstellst oder uns vorstellst und auch andersrum. Und ich denke, es ist auch wichtig einfach, dass wir darüber reden.
Mhm. Dann würde ich mal starten direkt. Und zwar eben mit der kognitiven Verhaltenstherapie. Nämlich genau der, die wir beide schon gemacht haben. Und zwar zunächst einmal, was ist das überhaupt? Also was ist die kognitive Verhaltenstherapie? Also der Begriff kognitiv bedeutet erkennen und bezieht sich auf die kognitive Therapie, die darauf abzielt, belastende Gedanken und Überzeugungen zu identifizieren und zu verändern.
Hey, kurze Frage. Mhm. Wir haben ja vorhin schon mal gesprochen, beziehungsweise in der letzten Folge, über negative Gedanken. Passt ja dann eigentlich auch ganz gut dazu, ne?
Genau, und genau das ist auch mein Problem. Also diesen ganzen Text bin ich einfach komplett damit identifiziert.
Okay, erste Therapieart, Fanny, als Beispiel.
Genau. Häufige Denkfehler sind Übergeneralisierung, bei der negative Schlüsse verallgemeinert werden, und Katastrophisierung, wo aus Beunruhigungen übertriebene Sorgen entstehen.
Weißt du was? Ich muss jetzt eine Sache kurz singen.
Singen?
Ja. It's me, Hi, the problem is me. An alle Swifties, auch wenn ich tatsächlich jetzt, ich hoffe, da gibt es jetzt keine Boos, aber ich bin jetzt kein Taylor Swift-Fan, aber ich musste direkt an diesen, an diese Songzeile denken. Ja,
wirklich sehr, sehr gut, weil genau diese Katastrophisierung, ich glaube, dieses Wort habe ich auch schon sehr oft selber gesagt ja. in dem Podcast, das trifft einfach komplett auf uns zu. Und diese Denkmuster können das Leben schwer machen und zu selbsterfüllenden Prophezeiungen führen.
Self-fulfilling prophecy.
Genau. Haben wir auch vor, also in der letzten Folge ja, drüber geredet.
Ist einfach gerade ein Circle-Moment.
Ja. Und die kognitive Verhaltenstherapie hilft, diese Muster durch realistischere Gedanken zu ersetzen und die eigenen Gedanken besser zu kontrollieren. Und genau das ist ja auch, was wir immer wieder sagen. Also wie realistisch schätze ich diese Situation wirklich ein? Ist die Situation wirklich so gefährlich etc. oder realistisch?
Oder wie wahrscheinlich ist es, dass genau. sowas wirklich eintritt? Und genau. eigentlich ist es dann halt unwahrscheinlich.
Ja.
Und so wie jetzt ein Flugzeugabsturz. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das wird auf jeden Fall passieren, aber eigentlich ist die Chance halt gering.
Genau, oder eben passt ja perfekt Zwangsgedanken. Das sind ja alles keine realistischen Gedanken, die tatsächlich auftreten. Ja. Also meine Therapeutin oder auch der Therapeut, mit dem ich am Anfang gesprochen habe, haben gesagt, dass Zwangspatienten oder dass sie noch nie in ihrer Laufbahn gehört haben oder gesehen haben, dass Menschen mit Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen diese auch tatsächlich ausführen.
Hm, krass.
Also das heißt, wenn du, das ist ja oft so, wir sind nicht so in dem Thema jetzt komplett eingestiegen, nur ganz kurz. Also zum Beispiel bei Zwangsgedanken, dass du das komplette Gegenteil denkst von dem, was du eigentlich bist. Und es oft Menschen haben mit hohen moralischen Identifizierungen. Also das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt auch eine Mutter bist und irgendwie Angst hast, dein Kind fallen zu lassen. Es gibt auch den Fall, dass die dann Angst hat, dass die Mutter entwickelt, Angst hat, das Kind wirklich aufzuheben, wirklich? Hochzuheben, weil sie ja wirklich glaubt, sie lässt es fallen.
Und sie würde es eigentlich niemals machen.
Aber es würde niemals eintreten. Sondern es ist einfach diese Riesenangst davor. Und sowas hatte ich ja auch. Deswegen kann ich das perfekt nachvollziehen.
Ja, und ich glaube, deswegen kommst du ja dann auch in so einen Ausnahmezustand, weil das wahrscheinlich das Schlimmste ist, was du dir vorstellen kannst, was du aber eigentlich nie machen würdest.
Genau, genau, ganz genau. Und jetzt zur Verhaltenstherapie. Also wie funktioniert sie? Die Verhaltenstherapie basiert auf dem Behaviorismus und geht davon aus, dass menschliches Verhalten erlernt und verändert werden kann. Ziel ist es, problematische Verhaltensweisen zu identifizieren und zu verändern.
Irgendwie so dieses Umprogrammieren.
Genau, du musst dein Gehirn quasi also die Sachen wieder entlernen, um sie wieder neu zu erlernen.
Mhm.
Und das ist auch möglich. Also bei mir war es ja genau so.
Mhm.
Beispielsweise ziehen sich Menschen mit depressiven Gedanken oft zurück, was ihr Unglück verstärkt. In der Therapie wird dieser Mechanismus erkannt und Wege gesucht, um aktiver zu werden. Bei Angststörungen kann das Erlernen beruhigender Verhaltensweisen wie tiefes Atmen helfen, die Angst zu reduzieren.
Ja, das kennen wir eigentlich auch, ne, mit den ganzen Atemübungen und so. Und ich muss auch sagen, das hilft enorm.
Ja, total, also total. In Deutschland bezeichnen sich die meisten Psychotherapeuten, die in kognitiver Verhaltenstherapie ausgebildet sind, als Verhaltenstherapeuten. Und jetzt würde ich dir gerne mal ganz kurz ein Beispiel vorstellen. Und zwar, man begegnet auf der Straße einen Bekannten und grüßt ihn oder sie. Aber der Bekannte oder die Bekannte grüßt nicht zurück.
Mhm.
Die eigene Reaktion darauf hängt stark davon ab, wie man die Situation bewertet.
Ja, absolut.
Also in der Verhaltenstherapie geht es ganz stark um diese Bewertungen. Auch zum Thema jetzt Zwangsgedanken. Wie bewerte ich den Gedanken als super gefährlich? Das heißt, er kann sich festsetzen. Wenn ich aber denke, ach, was soll der Scheiß? Dann kann er wieder weiterziehen und fertig, so. Das heißt, eine schädlichere Reaktion wäre als Gedanke, er hat mich ignoriert, er kann mich nicht mehr leiden.
Das ja, weil es auch direkt so emotional ist, ne? Also so emotional negativ behaftet.
Genau, also das ist jetzt immer ein Gefühl da drauf und dann eben ein Verhalten. Also Gedanke, Gefühl, Verhalten.
Mhm.
Daraufhin das Gefühl, wer so denkt, fühlt sich niedergeschlagen, traurig und zurückgewiesen.
Ja.
Verhalten, dieser Gedanke hat zur Folge, dass man den Bekannten in Zukunft meidet, obwohl die eigene Vermutung völlig falsch sein könnte.
Mhm.
Und wie kann man jetzt dieses Verhalten oder diese Gedanken ändern zu einer neutraleren Sichtweise? Da wäre der Gedanke eben, er hat mich gar nicht bemerkt, vielleicht bedrückt ihn etwas. Ich sollte mal wieder bei ihm anrufen und hören, wie es ihm geht.
Ja, legitim.
Dann die Gefühle darauf. Bei diesem Gedanken kommen keine negativen Gefühle auf.
Mhm.
Verhalten, dieser Gedanke führt dazu, dass man mit dem Bekannten Kontakt aufnimmt und nachfragt, ob alles in Ordnung ist.
Ja, finde ich auch ganz interessant und auch nachvollziehbar, weil ich meine, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen und nur weil jetzt jemand einen vielleicht nicht grüßt, heißt es ja nicht automatisch, es gibt ein Problem mit einem selbst, ne? Sondern ja, er kann ja vielleicht auch einfach unaufmerksam sein oder auch einfach nichts gehört haben.
Ja, oder auch einfach schlecht drauf sein.
Ja.
Ohne dass du das auf dich beziehst, was ich ganz oft mache. Deswegen finde ich eben diese hilfreichere Gedankenvernetzung viel, viel besser natürlich, weil das dich dann selber nicht so einnimmt, obwohl am Ende ja vielleicht gar nichts ist.
Ja.
Das heißt, dieser Gedankenstrudel ist völlig umsonst.
Ja. Aber was mir da auch direkt in den Kopf kommt, ich meine, wir beide haben ja Ostblock-Verwandtschaft und tatsächlich erlebe ich es da auch oft, wenn ich im Urlaub bin, dass sie sich immer wieder Gedanken darüber machen, was die Nachbarn denken, was andere denken. Wenn man irgendwie auf der Straße zusammen war, dann heißt es halt auch, ja, der hat mich zurückgegrüßt oder der hat mich komisch angeguckt. Und da wird dann halt auch sehr oft drüber geredet und immer so geguckt, wie denken die Leute von mir. Also zum Beispiel, ich weiß auch, wenn ich irgendwie da in den Supermarkt gegangen bin, in diesem kleinen Dorf, mir war das scheißegal, wie ich auch aussah. Ja, ich hatte dann irgendwelche Sneaker und war da nicht zurecht gemacht. Und ja, meine Omi, die hat dann auch gesagt, nee, so liederlich kann ich jetzt nicht rausgehen. Was denken denn die Leute von mir? Und was ich auch interessant fand, meine Schwester hat ja dann auch ein paar Jahre dort gewohnt, weil sie ja mit meiner Mama umgezogen ist. Und dann hat sie dort auch so ein bisschen das richtige Leben mitbekommen, ne? Weil ich war ja immer nur für ein paar Wochen da.
Mhm.
Und auch sie hat sich dann anfangs auch immer zurecht gemacht, weil sie gesagt hat, ja, weil sonst reden die Leute über sie. Und das finde ich schon krass. Und ich frage mich dann auch, okay, kriegen wir das vielleicht auch so ein bisschen durch die Kultur mit, so aus der Familie? Oder ist es tatsächlich dann immer auch irgendeine psychische Veranlagung, die einem diese Gedanken dann suggeriert?
Ja, vielleicht sogar beides im Mix so ein bisschen.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man sich dem bewusst macht.
Ja.
Auf jeden Fall. Und als nächstes ist die Frage eben, wann wird diese Therapie angewandt? Also kognitive Verhaltenstherapie wird zur Behandlung von Depressionen, Angst und Zwangsstörungen sowie Suchterkrankungen eingesetzt. Sie kann auch bei körperlichen Beschwerden wie chronische Schmerzen, Tinnitus und Rheuma helfen.
Echt? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja, ich glaube, das ist ja, Tinnitus ist ja auch oft psychisch oder psychisch ausgelöst. Und Rheuma, klar, ist eine anerkannte Krankheit, kann vielleicht aber auch psychosomatisch mit reinspielen, keine Ahnung.
Ja, doch, dass der Stress irgendwie dann auch körperlich abstrahlt oder so, ja.
Ja. Und diese Therapie erfordert viel Eigeninitiative und aktive Mitarbeit in den Sitzungen sowie zwischen den Terminen. Bei schweren psychischen Erkrankungen kann es notwendig sein, zunächst Medikamente zur Linderung der Symptome einzusetzen. Die Wahl der Psychotherapie hängt von den persönlichen Zielen ab. Wenn man tiefere Einblicke in die Ursachen seiner Probleme sucht, ist eine Verhaltenstherapie möglicherweise nicht ideal. Sie eignet sich besser, wenn konkrete Probleme bewältigt werden sollen.
Hm.
Aber kann ich zustimmen, dass diese aktive Mitarbeit einfach, ohne die ist es komplett überflüssig. Also man muss selber wirklich sich dann eben diesen
Problemen stellen,
aber auch eben diese Mitarbeit komplett leisten. Ohne geht es dann nicht, wird es nicht besser.
Ja, also du kannst ja auch mal berichten, wie es bei dir dann vielleicht war. Aber zum Beispiel, ich habe ganz oft auch Situationen mitgebracht, die wir dann zusammen analysiert haben, wo wir dann wirklich, nicht wie so eine Schularbeit, aber im Endeffekt haben wir diese Situation komplett auseinandergenommen und dann auch aus verschiedenen Sachen beleuchtet, sind natürlich dann auch in meine Vergangenheit gegangen. Und somit hatte ich immer eine Arbeit. Also es war immer irgendwas zu tun. Also ich habe jetzt nicht einfach 50 Minuten lang was erzählt und bin wieder gegangen.
Genau das, aber ich musste auch, wenn ich gegangen bin, dann richtige Übungen machen, also ja. Exposition, dich quasi dem dann zu stellen.
Mhm.
Und dann wieder zurückzugehen in den Termin und das quasi dann zu besprechen und so weiter.
Ja.
Genau. Und wie läuft diese Therapie ab und wie lange dauert sie? In der kognitiven Verhaltenstherapie ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Therapeut oder Therapeutin und Klient wichtig. Im ersten Gespräch werden die Probleme, Behandlungsziele und der Therapieplan festgelegt, wobei diese Ziele später angepasst werden können. Ein zentraler Bestandteil ist das Führen eines Tagebuchs, um Gedanken zu reflektieren und realistische Einschätzungen zu überprüfen. In den Sitzungen werden Fortschritte und Probleme gesprochen. haben wir eben auch schon gesagt. Ja. Die Therapie umfasst auch Übungen zur Entspannung und Problemlösung. Sie ist in der Regel kurzzeitig, wobei die Dauer von den individuellen Problemen abhängt.
Mhm.
Ja, bei mir waren es dann 2 Jahre insgesamt. Aber ich glaube, das hängt wirklich davon ab, was du hast, was du sonst noch so findest oder angehen willst und so. Ich glaube, da kann man nicht immer so ein... Ich habe ja, glaube ich, mal erzählt, dass ich gesagt habe, so, ja, okay, wann kann ich jetzt wieder gehen? ja, genau.
Aber was lustig ist, also hattest du auch Übungen zur Entspannung? Weil ich bin ja tatsächlich auch noch mal so ein bisschen wegen Hypochondrie und Panikattacken dorthin gegangen und so ein bisschen auch was von der Vergangenheit aufzuarbeiten. Und ich meine, ich habe mir das oft auch in die Mittagspause reingeklatscht, so einen Termin, wenn ich dann im Remote, wenn ich im Homeoffice war. Und ich sag's ja schon, einfach reingeklatscht.
Ja.
Dann denke ich mir so, weißt du, so, du fährst hin, hattest davor vielleicht auch noch Termine auf der Arbeit, gehst dann 50 Minuten Therapie, fährst dann wieder zurück und hast dann wieder Termine, wo ich mir so denke, okay, lässt du dich da eigentlich in dem Moment wirklich mal drauf ein? Und oft haben wir deswegen bei mir auch mit so einer Achtsamkeitsübung angefangen. Also, dass sie dann was vorgelesen hat und ich dann so 10 Minuten erstmal zum Runterkommen hatte. Weil ich habe auch mal im Stress auch einfach ein Auto angefahren beim Einparken vor der Therapie. Da dachte ich mir auch so, ja, geil.
Oh, krass. Nee, das hatte ich nicht. Also, so ein paar Entspannungsübungen ja, aber mehr sowas wie, was kann ich auch zu Hause machen? Also mehr so Meditations- oder geführte Meditation und Atemübungen, um runterzukommen. Aber bei mir war das jetzt nicht so, dass es also am Anfang der Sitzung war.
Ja.
Genau, so viel zur Verhaltenstherapie erstmal, um so einen groben Überblick zu bekommen.
Ich glaube, wir haben auch mehr Therapiearten für heute mitgebracht, als wir es zeitlich schaffen. Vielleicht können wir auch nochmal eine zweite Folge draus machen.
Mit dem Rest.
Weil ich finde jetzt bei der Verhaltenstherapie haben wir ja beide auch so ein bisschen Erfahrungswerte und können mehr Input liefern. Ich glaube, bei den nächsten wird es ein bisschen schwieriger, aber können wir ja mal gucken.
Genau.
Genau, die zweite Therapieart, die wir mitgebracht haben, ist die humanistische Therapie. Und das ist eine Richtung der Psychotherapie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Also im ersten Moment habe ich mich dann auch gefragt, so, hä, in den anderen Therapien bin ich doch auch der Mittelpunkt.
Ja.
So. Aber in der Therapieart ist, also wird der Mensch so in den Mittelpunkt gestellt, und zwar wie er jetzt ist. Also klar, mit all seinen Erfahrungen, Gefühlen und auch Potenzialen. Aber hier wird sich jetzt nicht so stark auf vergangene Traumata fokussiert oder auch unbewusste Prozesse, sondern geht es hier um das persönliche Wachstum, das Streben nach Selbstverwirklichung und das Entdecken der eigenen Ressource, also auch eher so in die Zukunft blicken. Ne? Wahrscheinlich dieses, welche Stärken habe ich? Wie kann ich mich darauf fokussieren? Und die Grundidee ist einfach, dass der Mensch von Natur aus gut ist und eine innere Kraft hat, die ihm einfach hilft, sich zu entwickeln und auch Probleme zu bewältigen. Und es wird einfach davon ausgegangen, dass jeder Mensch das Potenzial in sich trägt, ein erfülltes und sinnvolles Leben zu führen. Auch wenn er sich gerade eben halt in einer schwierigen Situation befindet und da gerade von alleine nicht rauskommt. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich finde, das hört sich auch so ein bisschen nach Coaching an.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
Aber die Art von Therapie gibt es und die eignet sich besonders für Menschen, die eben nach mehr Selbstbewusstsein, innerem Frieden und persönlichem Wachstum streben. Also es hilft bei Menschen, die eben Selbstwertprobleme haben, also auch vor allem, die dieses Gefühl haben, nicht genug zu sein. Weil ich finde, man denkt auch im ersten Moment vielleicht auch, dass nicht genug sein, vielleicht nicht so eine schlimme Lappalie ist. Aber ich glaube, wenn du innerlich diesen Glaubenssatz in dir trägst, nicht genug zu sein, holla die Waldfee, es ist ein großes Päckchen. Und ich glaube, da kommen dann noch ganz andere Probleme mit sich.
Und dein Verhalten, glaube ich, zu, also Beziehungen, Bindungen.
Ja.
Ich glaube, das leidet da richtig darunter.
Ja, es wird alles beeinflusst. Dann ist das auch für Menschen, die eben in Lebenskrisen sind, also ob es jetzt auch Trennungen, Jobverlust oder eben auch die Suche nach dem Sinn oder Orientierung ist. Und ich muss auch sagen, wenn ich Menschen kennenlerne, die sehr extrem bestrebt danach sind, den Sinn des Lebens zu finden, sind das meistens Menschen, die dann irgendwie ziemlich unglücklich sind. Weil ich glaube, du kannst auch nicht alles komplett hinterfragen. Oder dann ist diese Therapieart auch für Stress und Burnout, also bei Leuten, die damit belastet sind, auch sehr gut. Finde ich jetzt auch interessant, weil ich finde, Stress und Burnout, also könntest du auch eine Verhaltenstherapie machen? Also weißt du,
ja, eben deswegen, glaube ich, treffen einige auf verschiedene Probleme zu. Vielleicht auch, worauf du lieber anspringst.
Ja. Und auch bei Beziehungsproblemen, also wenn es zwischenmenschliche Konflikte gibt. Aber ich muss trotzdem sagen, ohne jetzt hier wissenschaftlich intuit zu sein, hört sich für mich immer noch nach Coaching an.
Ja, vor allem ist ja genau, wie es auch, wie du gesagt hast, das Hier und Jetzt zählt ja.
Ja.
Was du jetzt bewältigen möchtest. Und vielleicht auch für Leute, die Angst haben, wirklich in ihre Vergangenheit zu schauen oder so. Weil das ist ja wieder die Frage mit der Therapie, dass das ja sehr stressbehaftet und angstbehaftet sein kann, wenn jemand weiß, ich muss die letzten 30, 40, 50 Jahre meines Lebens erstmal auspacken.
Ja. Aber ich finde es ganz interessant. Also es ist schon ein Überbegriff auch nochmal für verschiedene Möglichkeiten, die Therapie durchzuführen. Mhm. Also zum Beispiel, was macht man in einer humanistischen Psychotherapie? Da steht auch die Gesprächstherapie. Und das hatte ich ja. Also in der Gesprächstherapie schafft eben der oder also der Therapeut oder die Therapeutin einen Raum für Akzeptanz, Echtheit und Empathie, in dem ich mich sozusagen sicher fühle, über meine Gefühle zu sprechen. Und die Idee ist, dass dann dadurch der Mensch sich selbst auf Augenhöhe begegnet und eine Lösung findet.
Mhm.
Und tatsächlich erkenne ich mich da wieder, weil ich muss sagen, ich hatte einen Eye-Opening-Moment in meiner Gesprächstherapie und da habe ich erstmal erzählt. Also ich habe immer erzählt, natürlich hat meine Therapeutin gefragt, irgendwie so eine Einstiegsfrage, wie geht's Ihnen, wie war Ihre Woche? Und dann gab es auch eine Situation, wo ich eine Panikattacke hatte und habe dann einfach so vor mich hingeplappert und erzählt. Und in meinem Hingeplappere merke ich so, oh shit, das war eigentlich ein Auslöser bei mir. Und irgendwie hat sie mich dann darauf gebracht und mir diesen Raum dafür gegeben.
Genau, ja. Ja.
Und eben eine humanistische Psychotherapie, das ist auch eine Gestalttherapie. Ich will euch jetzt aber hier nicht mit Fakten nochmal langweilen. Dann gibt es auch existenzielle Psychotherapie, körperorientierte Therapie. Also es gibt schon ein paar Arten, die einfach zur humanistischen Therapie gehören. Und es gibt auch in dieser Therapie einfach keine strengen Anweisungen oder Techniken, ne? Also wie man es jetzt vielleicht in der Verhaltenstherapie kennt. Aber durch dieses Schaffen des Raumes findet einfach der Patient oft dann auch zu seiner Lösung und es ist ein Weg zu sich selbst.
Mhm. Super, dann würde ich mal gerade weitermachen mit der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie. Und zwar diese Art der Therapie umfasst eben Verfahren, die aus der Psychoanalyse entstanden sind und auf den Theorien von Sigmund Freud basieren. Ich weiß nicht, ob dem jeder ein Begriff ist. Kann man mal gerne googeln. Der hatte ja so, also ich habe das super oft in der Schule gehabt mit diesem Es, Ich, Über Ich, bla bla.
Ja.
Und eben insbesondere den Fokus auf die Rolle des Unbewussten legt. Also der Ansatz geht davon aus, dass verdrängte Konflikte aus der Kindheit aktuellen Problemen zugrunde liegen. Zum Beispiel kann übermäßige Fürsorge der Eltern eben dazu führen, dass ein Kind seine Selbstständigkeit nicht ausleben kann, was später dann zu Abhängigkeiten in Beziehungen führen kann. Und diese Therapie oder diese Art der Therapie hilft eben, diese Art von Konflikte sichtbar zu machen und daran zu arbeiten.
Krass, da kenne ich aber jetzt auch Menschen, die auf die Beschreibung passen.
Ja, ne, voll. Also ich glaube, da kann man auch immer Ansätze zumindest auch davon natürlich in anderen Therapiearten irgendwie finden.
Ja.
Zumindest im Ansatz. Also ich weiß nicht, wie tief geht man wahrscheinlich sehr tief dann auf die Kindheit dann ein. Und im Gegensatz zur Psychoanalyse ist diese Therapie zeitlich begrenzt und fokussiert sich auf die wichtigsten Konflikte der Patienten, wobei auch das Hier und Jetzt berücksichtigt wird. Denn der Patient sitzt während der Sitzung dem Therapeuten gegenüber, anstatt auf einer Couch zu liegen.
Oh, das finde ich interessant.
Ich muss auch sagen, dieses Couchliegen
habe ich noch nie gesehen.
Nee. Das ist ja so richtig so in so Filmen und so, wo die erstmal ankommen und sich da so hinlegen.
Ja.
Hatte ich jetzt noch nie.
Ich auch nicht. Und ich fände es auch komisch.
Ja, also das wäre irgendwie, nee.
So, ich könnte mir nicht vorstellen. Legen Sie sich mal auf die Couch.
Ja, so, sprich mal jetzt, ich würde einschlafen.
Ich habe auch gedacht.
Und jetzt eben die Frage, für wen ist diese Art von Therapie und wann macht man eine fundierte Psychotherapie? Und zwar wird sie bei verschiedenen psychischen Störungen eingesetzt, also auch Angststörungen, Depressionen und Persönlichkeitsstörungen. Und sie kann ambulant, stationär sowie als Einzel- oder Gruppentherapie eben angeboten werden. Eine sehr wichtige Voraussetzung, um diese Therapieform anzugehen, ist die Bereitschaft des Patienten oder der Patientin, an seiner Persönlichkeit zu arbeiten und die Konflikte hinter seinen Symptomen zu erkennen, wobei der Fokus oft auf der Vergangenheit liegt. Ich glaube, das ist eben sehr, sehr schwierig, dass manche das vielleicht gar nicht können oder wollen. Und der Therapeut oder die Therapeutin gibt keine konkreten Anweisungen oder Handlungsvorschläge, sondern die Patienten, die dies eben wünschen, könnten eben dann aber auch besser in der Verhaltenstherapie bedient sein. Das glaube ich auch mehr so darüber reden, als aktiv gesagt zu bekommen, was du zu machen hast.
Also keine Anleitung auch.
Genau, denn vor jeder Therapie stellt der Therapeut oder die Therapeutin eine Diagnose, erkundigt sich eben nach den Symptomen, wichtigen Beziehungen und prägenden Erlebnissen im Lebenslauf des Patienten oder der Patientin. Und das Ziel ist es, mögliche Auslöser für die Probleme aufzudecken. Und entscheidende Hinweise geben dabei eben jede Art von Information über den Beginn der Symptome und die Situation, die das dann am Ende verstärken.
Da habe ich mal einen kurzen Hinweis oder auch eine Frage an dich. Ich meine, auch in der Verhaltenstherapie haben wir ja einen Lebenslauf erarbeitet, nochmal so einen Zeitstrahl. Du wahrscheinlich auch, ne? Aus der Kindheit.
Ja.
Und ich muss sagen, das fiel mir sehr, sehr schwer, weil gefühlt habe ich erst so mit 12 wichtige Erinnerungen an prägnante Situationen und alles davor könnte ich keinem benennen. War das bei dir genauso?
Ja, nee, könnte ich auch nicht. Also keine Ahnung, ab wann das so angefangen hat. Es gibt so ein paar prägende Momente, aber ich kann auch gar nicht sagen, ob diese Momente helfen oder dazu geführt haben zu meinem Problem. Ich glaube, es war so das Gesamte. Weil es häuft sich, also ist ja irgendwie so die Anhäufung.
Was habe ich mich auch gefragt, weil stell dir mal vor, so ein prägender Moment war halt in der Zeit, wo du dich nicht dran erinnern kannst. Was
kann
macht
sein.
Man denn dann?
Entweder du hast es verdrängt und ich glaube, da ist es auch ganz stark, weil wir natürlich das Glück haben, dass wir jetzt keine Gewalt in dem Sinne erfahren haben und so. Ich glaube, das ist dann wirklich, sowas sind, glaube ich, prägende Momente, wenn du das erste Mal wirklich gewalttätig von deinen Eltern angegriffen wirst oder von anderen.
Ja, oder Missbrauch.
Oder Missbrauch und so. Und das, da können wir ja von Glück sprechen, dass das dann kein prägnanter Punkt ist, auf den wir zurückgreifen können. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass das eben eine sehr abgeschwächte Form ist.
Ja.
Ich würde gerade mal weitermachen mit der Psychoanalyse, weil das so ein bisschen verknüpft ist mit dem vorher als Therapieform. Und zwar, was ist die Psychoanalyse überhaupt? Es ist eine psychotherapeutische Methode zur Behandlung seelischer Probleme und zur persönlichen Weiterentwicklung. Sie gilt als Urform der Psychotherapie und wurde seit ihrer Entwicklung im späten 19. Jahrhundert vielfach weiterentwickelt. Auch wieder basierend auf den Theorien von Sigmund Freud und eben eine intensivere Form der tiefenpsychologischen Therapie, die oft über mehrere Jahre hinweg stattfindet und sie konzentriert sich auf die Aufdeckung unbewusster Konflikte und psychischer Dynamiken, die zu aktuellen Problemen führen. Anwendungsgebiete sind hier schwere psychische Störungen, chronische Probleme und Persönlichkeitsstörungen. Und ansonsten eben sehr, sehr ähnlich von der Therapieart und eben basierend auf Sigmund Freuds Analysen, dass eben viele Probleme auf die unbewussten Konflikte aus der Kindheit zurückzuführen sind. Die klassische Psychoanalyse wird laut Psychotherapierichtlinien als Weiterbildung der Persönlichkeit und nicht als Therapieform betrachtet. Sie hat keine klaren Behandlungsziele. Der Analytiker und der Patient erkunden die Lebensgeschichte und bearbeiten die Themen, die sich zeigen. Und hier finde ich es ganz interessant, dass man eben sagt, wie führt es oder was macht man da? Wie führt man es aus? Und hier steht tatsächlich, dass es eben im klassischen Setting liegt der Patient auf einer Couch, während der Therapeut dahinter sitzt, was eine zurückhaltende Rolle ermöglicht. Also da sieht man ja genau, was eigentlich dann doch der Sinn davon ist, von diesem quasi auf der Couch
liegen. Setting, ja.
Genau, und sich nicht quasi face-to-face direkt angucken.
Mhm.
Genau, das noch dazu.
Vielleicht haben wir ja auch Hörer dabei, die da auch schon ihre Erfahrung gemacht haben. Oder vielleicht auch Hörer, die generell irgendeine Therapie gemacht haben, wo sie auch irgendwie auf der Couch lagen.
Genau.
Könnt uns gerne mal schreiben oder so, weil wir haben ja gar keine Erfahrung damit gemacht.
Genau, und bei dieser Therapieart, ich glaube auch von der davor oder bei vielen natürlich auch, ist, was du auch erzählt hast, was du erfahren hast, ist die freie Assoziation, also dass du einfach
redest,
ne? Genau, und der Therapeut sich immer das rausschnappt, was er dann irgendwie denkt, dass das genau auf deinen Konflikt zutrifft.
Ja. Also müssen Therapeuten eigentlich richtig gut zuhören.
Ja, komplett. Und ich glaube auch die richtigen Sachen hören. Finde ich irgendwie sehr, fände ich sehr schwierig.
Ja, weil eigentlich müsstest du hochkonzentriert dabei sein. Wenn du so einmal abschweifst und vielleicht der eine Satz gesagt wird vom Patienten, der so der wichtige Satz ist.
Genau, weil bei der Psychoanalyse ist auch ein sehr wichtiger Begriff die Übertragung, bei der eben Patienten Wünsche oder Konflikte aus anderen Beziehungen auch auf den Therapeuten oder die Therapeutin projizieren.
Mhm.
Und oft basieren die natürlich aus den Kindheitserfahrungen, laut dieser Theorie. Und der Therapeut oder die Therapeutin muss diese Übertragung aber erkennen und diese unbewussten Konflikte dann aufdecken.
Ah.
Und das ist echt harte Arbeit, glaube ich.
Ich glaube, das erinnert mich auch wieder an Folge 3. Ich glaube, darüber haben wir auch gesprochen, ne? Wie man auch einen Therapeuten findet und was so die Konflikte oder auch die Herausforderungen sein können.
Ja, und ich glaube,
da auf jeden Fall rein.
Genau, weil nämlich, glaube ich, genau bei dieser Art der Therapieform ganz wichtig ist, dass man sich mit seinem Therapeuten versteht und einfach reden kann.
Ja.
Generell ja immer, aber ich glaube schon so ein bisschen anders vielleicht als bei einer Verhaltenstherapie.
Deswegen sind wir beide auch unsere Therapeuten jetzt.
Weiterentwicklung.
Ja, Weiterentwicklung. Jetzt haben wir ja schon oft über das Setting gesprochen, dass ja auch der Patient oder die Patientin sprechen. Mhm. Oder dass es halt auch in der Verhaltenstherapie eben ja Übungen gibt und man wirklich auch viel mitarbeitet. Aber es gibt noch eine interessante Therapieart, und zwar die Hypnotherapie.
Noch nie gehört.
Ja, also ich denke so Hypno, so im ersten Moment habe ich dann an Hypnose gedacht. Ne? Also ist ja auch so eine Therapieform. Aber es ist tatsächlich so, dass bei der Hypnotherapie die Hypnose verwendet wird, um das Unterbewusstsein des Menschen zu erreichen und dadurch positive Veränderungen im Denken, Fühlen und Verhalten zu bewirken.
Also das finde ich interessant mit dem Unterbewussten, weil ich denke mal bei Hypnose an so Hokuspokus-Leute.
Gut, dass du es sagst. Ich habe dir die Facts mitgebracht.
Super.
Es ist tatsächlich nicht so.
Danke.
Weil ganz oft wird ja auch immer gesagt, der Patient wird ja dann in den Schlaf buxiert. Und,
ja.
Aber das ist nicht so.
Okay, also hier nicht so, okay.
Genau, und auch die Hypnotherapie, die wird tatsächlich auch als ergänzende Behandlung genutzt, also aber auch manchmal als eigenständige Behandlung, aber auch oft eben bei psychischen und körperlichen Beschwerden. Und sie nutzt einen Trance-Zustand, aber das ist nicht Schlafen. Es ist eher so wie so ein Tagträumen oder eine tiefe Entspannung und will dadurch dann die tiefere Ebene des Bewusstseins ansprechen und einen Heilungsprozess anstoßen. Und ich habe mir da zum Beispiel gedacht, wenn du ja ein Traumata hast, wo du dich ja nicht dran erinnerst, könntest du es ja vielleicht ergänzen zu einer anderen Therapieart nutzen, um vielleicht eben
daran zu kommen.
Richtig.
Ja, ja. Nee, daran glaube ich schon. Also, dass man dadurch Menschen auch erreichen kann.
Genau. Und in der Hypnotherapie geht man eben davon aus, dass viele unserer Verhaltensweisen und auch Probleme tief in unserem Unterbewusstsein verankert sind. Und in unserem Alltag denken wir größtenteils immer bewusst, wir handeln bewusst, aber wir steuern unbewusste Muster unserer Reaktionen, Gefühle und Entscheidungen. So wie ich auch sage, ne, Panikattacken, manchmal ist mir gar nicht bewusst gewesen, woher kommt es denn?
Ja,
ne?
Ja.
Und durch den Einsatz von Hypnose können eben Menschen auf diese Ebenen zugreifen und auch blockierte oder negative Muster verändern.
Man sagt ja manchmal auch, dass sich das auch im Körper dann physisch abspeichern kann, ne?
Ja.
Ja.
Ja, auch bei Flugangst. Oder es gibt doch auch immer diese Hypnose, wenn du aufhören willst zu rauchen.
Ja.
Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch wieder was mit Glaubenssätze.
Grüße gehen raus an meinen Bruder.
Hat er es gemacht?
Nein, der soll es mal machen.
Bitte, bitte mach das, damit wir dich für den Podcast interviewen können, ob das funktioniert hat. Und die Hypnotherapie kann eben in verschiedenen Bereichen hilfreich sein, also bei Ängsten oder Phobien, bei Depressionen, auch wieder bei Stress und Burnout, bei Schlafstörungen, bei Suchtverhalten, bei Schmerzen und eben auch bei Traumaverarbeitung. Sie ist eben besonders für Menschen geeignet, die offen für alternative Therapieformen sind, ne? Und die dann auch sagen, okay, ich lasse mich darauf ein.
Ja.
Weil auch wenn du da schon wieder bewusst abblockst, wird es schwierig.
Ich glaube, bei allen wird es schwierig dann.
Ja, ja, das glaube ich auch.
Ja.
Die Wirkung der Hypnosetherapie basiert auf die Idee, dass eben der bewusste Geist im Wachzustand oft festgefahren ist und eben auch immer negativ denkt. Und die Hypnose umgeht diesen bewussten Verstand und arbeitet mit dem Unterbewusstsein und trichtert dann sozusagen neue positive Überzeugungen und Verhaltensweisen ein. Und das Beispiel zum Beispiel, ein Mensch mit Flugangst könnte im wachen Zustand immer wieder befürchten, dass das Flugzeug abstürzt. Da könnte ich jetzt wieder Taylor Swift singen.
Witzig, dass das Beispiel ist, was wir auch schon gesagt haben.
Ja, genau. Und In der Hypnotherapie wird eben das Unterbewusstsein darauf trainiert, dass dieses eben ruhig und entspannt agiert, sodass diese irrationale Angst nachlässt. Mhm. Also sollte ich das wohl auch mal machen.
Ja, sehr interessant.
Und es gibt viele Missverständnisse über Hypnose, also das, was du gesagt hast, ne? Vor allem auch durch diese Bühnenhypnosen oder diese TV-Shows, wo dann sozusagen eine Manipulation dargestellt wird, ne? Wo dann ein Mensch auf einmal anfängt zu bellen oder sich total zum Affen macht. Und in der therapeutischen Hypnose ist man jedoch vollkommen wach und ansprechbar. Und man kann nichts tun, was man nicht tun möchte und verliert auch nicht die Kontrolle über sich selbst.
Ja, das finde ich voll interessant und auch gut, weil das wäre meine Angst, wenn ich das machen würde.
Ja.
Und auch meine Nachbarin, du weißt ja, die... Ich nenne die nur Karen.
Wir nennen sie mal Karen.
Weil die halt eine richtige Karen war. Die ist jetzt zum Glück nicht mehr da. Also ausgezogen, die ist nicht tot.
Oh Gott, sorry, nein.
Nein, die ist ausgezogen. Aber die war auch Hypnosetherapeutin.
Scheiße.
Und bei der denke ich mir, oh mein Gott. Hey, oh mein Gott. Bei der hätte ich mich niemals von der da irgendwie... Die hätte mir dann Sachen eingetrichtert, so... Bitte sei leise nach 20 Uhr.
Oder gackere wie ein Huhn.
Oder pack mal richtig. Was Nein, okay. So, ich würde jetzt mit noch der vorletzten weitermachen.
Genau.
Und zwar ist das die systemische Therapie. Und die systemische Therapie entstand in den 50er Jahren aus der Arbeit mit Familien und insbesondere bei schizophrenen Mitgliedern. Sie basiert auf Kommunikationstheorie, Kybernetik und Systemtheorie. Erinnert mich irgendwie an unsere Soziologie.
Ja.
Naja. Der zentrale Gedanke ist, dass das Verständnis und die Veränderung von Problemen im familiären Zusammenhang liegen, nicht nur in der betroffenen Person.
Hm. Also der Blick nach außen.
Genau, noch zu deinen quasi Beziehungen und zu anderen beteiligten Personen, die eben mit dir in Verbindung stehen. Und es gibt verschiedene Richtungen innerhalb der Familientherapie, wobei die Haltung der Therapeuten variieren kann, von direkt bis partnerschaftlich.
Mhm. Hattest du auch mal jemanden aus der Familie in deiner Therapie?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich kenne ja, ich war sogar auch mal Teil, also einer Therapie, die nicht meiner war.
Ah.
War ganz interessant.
Also ich glaube, das war mal kurz so eine Idee mit meiner Mutter, glaube ich, oder so. Aber wir haben es nie gemacht. Mhm. Aber ich glaube, das ist immer ganz hilfreich, vielleicht auch mal eine andere Seite zu sehen.
Ja, glaube ich auch.
Je nachdem, wie offen deine anderen Mitglieder dafür sind.
Ja, und ich meine, die eigene Wahrnehmung ist ja halt eben die eigene Wahrnehmung. Mhm. Ne? Und der Therapeut bekommt dann vielleicht auch andere Perspektiven, wie du gesagt hast, zu sehen und kann es vielleicht auch besser einordnen.
Genau, das ist nämlich auch der Fall, denn Techniken wie metaphorische Skulpturen und zirkuläre Fragen helfen, familiäre Beziehungen zu visualisieren und neue Perspektiven zu eröffnen. Systemische Therapie arbeitet mit Einzelpersonen, Paaren und Organisationen und erlaubt unregelmäßige Sitzungen auch.
Mhm.
Und tatsächlich seit dem 1. Juli 2020 ist die systemische Therapie in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen worden und auch eben als Richtlinienverfahren anerkannt.
Ah.
Und ihre Wirksamkeit wurde auch für verschiedene Störungsbereiche, darunter auch Angst- und Essstörungen nachgewiesen.
Oh, krass.
Man hängt ja auch oft im Familienleben,
ja,
glaube ich, mit ein, diese Art der Störungen.
Ja. So, jetzt sind wir sogar schon bei der letzten Therapieart angekommen. Natürlich gibt es viele, viele mehr, aber wir wollten euch einfach nur mal einen Einblick geben. Und zwar auch was ganz anderes, das Psychodrama. Und ich muss auch sagen, im ersten Moment habe ich da tatsächlich an ein Theaterstück gedacht und es ist gar nicht so falsch. In der psychotherapeutischen Methode, ja, wird der Mensch einfach durch ein szenisches Spiel seinen inneren Konflikten, Gefühlen und Beziehungen gegenübergestellt, beziehungsweise erlebt er diese nochmal und bearbeitet die auch. Im Prinzip ist die Grundlage hier Handeln anstatt nur Reden. Und das ist dann wirklich so eine aktive Darstellung und Erleben von problematischen Situationen. Und dadurch soll eben neue Einsicht und auch Lösung gefunden werden. Und ich muss auch sagen, das ist ja wie so eine Art Rollenspiel. Das hat mich auch so ein bisschen an Berufskontext erinnert. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn man irgendwelche Seminare gemacht hat, vor allem so in die Richtung Projektmanagement oder auch Konfliktmanagement, Change Management, da macht man ganz oft so Rollenspiele.
Ja, das habe ich gemacht bei meinem Leadership und Management.
Genau. Ne, und dann versetzt man sich eben in bestimmte Rollen,
mhm,
und die anderen Teammitglieder sind dann vielleicht
auch irgendwelche Rollen, die Konflikte herbeiführen. Und am Ende, nachdem man das durchspielt hat, also es gibt Beobachter, die sich das ja anschauen und dann ihre Beobachtung notieren und am Ende mitteilen und vielleicht schon mal Lösungen vorschlagen. Und man selbst und die anderen, die das Spiel mitgespielt haben, geben auch noch mal ihre Einschätzung ab. Das finde ich ganz interessant, weil ich finde, im beruflichen Kontext hat man das dann mal oft gemacht und man hat echt viele Lösungen gefunden oder auch mal andere Perspektiven kennengelernt.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, dieses andere Perspektiven oder sich mal in eine andere Person hineinversetzen,
ja,
hilft da, glaube ich, sehr, sehr stark, dann auch selber zu überlegen, wie ist vielleicht meine Konfliktbereitschaft, wie gehe ich vielleicht dann mit der Person um. Und ich hatte das noch nie, also nur in dem Arbeitskontext, in diesem Training, aber ansonsten hatte ich das noch nicht in der Therapieart, nur, dass ich mal tatsächlich zwei Stühle hinstellen musste, wo ich erstmal dachte, okay, fand ich komisch. Aber es hat mir sehr geholfen und es ging darum, sich in mein kleines Ich hineinzuversetzen. Sozusagen, wie habe ich mich gefühlt und dann mal diese Stühle zu tauschen vom erwachsenen Ich zum kleinen Ich. Und hatte einen riesen Impact im positiven Sinne, was ich niemals gedacht hätte, weil ich erst dachte, oh Gott, was ist das denn? Also so ein bisschen so,
da muss ich mich dahin. Ja, es fällt einem auch schwer.
Ja, so jetzt muss ich mich da hinsetzen und reden und so, aber das finde ich ein super Ansatz.
Ja. Also im Prinzip ist es eben eine kreative und auch interaktive Therapieform, die den Menschen dann einfach dabei hilft, das auch so ein bisschen tiefer zu verstehen, was ihn bewegt und eben auch auf anderer Ebene zu verstehen. Und ich finde es eigentlich auch ganz interessant. Also habe ich so bisher auch nicht erlebt.
Ja.
Ich kenne nur das Arbeitsbuch von Stefanie Stahl, Das innere Kind muss, das Kind in dir muss Heimat finden. Gibt es ja auch ein Buch zu. Und das Arbeitsbuch hat mir meine Therapeutin empfohlen. Und da gibt es auch so Situationen, wo man sich halt in das Kind, in das kleine Kind hineinversetzen soll. Und ich muss sagen, mir fällt das unheimlich schwer. Irgendwie, also ich merke, da komme ich gar nicht so doll an mich ran. Und ich brauche sehr lange dafür.
Ja. Ja.
Aber ich denke, es ist eigentlich echt eine interessante Therapieform.
Ja, auch ein bisschen zu überlegen, wie gehe ich mit mir selber wieder um und so. Das sind wieder, das ist wieder ein größerer Thema, ein größerer Baustein. Ja. Aber super.
Ja, jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge. Und ich fand, es war jetzt gar nicht so trocken, wie erwartet.
Nee, habe ich mir auch gerade gedacht. Also ich hoffe,
das ist nicht nur unsere Wahrnehmung.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr seht das auch so, dass das ein bisschen aufgelockerter war, weil doch sehr faktenreich. Und natürlich können wir auch nicht alle Therapieformen in dem Sinne abdecken. Und es ist natürlich klar, dass dann jeweils der Therapeut oder die Therapeutin dann eben entscheidet, welche Therapieart und Form für euch und die Diagnose dann am besten ist.
Ja. Dann würde ich sagen, tun wir mal für heute die Mikros beiseite legen.
Mach mal den Sack zu und essen mal was.
Richtig. Wobei, ich habe noch gar keinen Hunger.
Okay.
Egal, ich trinke dann erst mal meinen Kaffee, so abends einfach. Später hüpfe ich rum wie ein Duracell-Häschen.
Ja, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt.
Oh Gott. Oder ich schlafe einfach ein.
Kannst du auch machen. Wir sitzen ja schon im Bett.
Ja, richtig, wie immer. Dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören und wie immer, schickt uns gerne eure Geschichten und Erfahrungen. Gebt uns immer sehr, sehr gerne Feedback. Folgt uns auf Social Media.
Ja, und vor allem gebt eine positive Bewertung bei allen Podcast-Plattformen ab.
Ja, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich nur.
Natürlich hat es euch gefallen.
Und danke fürs Zuhören.
Danke.
Ciao.
Nice.